ARD.
En verdad, últimamente es como que no quiero oír noticias.
Ganz ehrlich, zurzeit will ich gar keine Nachrichten mehr hören. Ich hoffe immer auf eine gute Nachricht. Aber jeden Tag gibt es Tote. Das zu hören, ist wirklich traurig.
Das sagt Fritz über sein Heimatland Haiti. Dort ist er geboren und aufgewachsen. Er lebt und arbeitet aber mittlerweile im Nachbarland, in der Dominikanischen Republik. Zwei Länder auf einer Insel, zwei komplett unterschiedliche Welten. Die eine kennen wir als Domrep, als Urlaubsziel unter Palmen. Bekannt für seine Traumstrände und für eine Atmosphäre zum Entspannen. Aber nur 300 Kilometer Luftlinie entfernt von den Schirmchencocktails und den Touris im Meer, da kämpfen die Menschen in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ums Überleben. Armut, Seuchen, Wassermangel, Hunger, Müll, Bandenkriminalität. Haiti ist eins der gefährlichsten Länder der Welt. Krasse Gegensätze, über die wir heute sprechen wollen im Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch hier immer, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wie kommt es dazu, dass sich diese Länder so unterschiedlich entwickelt haben? Wie ist die Lage aktuell in Haiti und wie gehen die Länder, die dafür verantwortlich sind, zum Beispiel Frankreich als ehemalige Kolonialmacht, heute damit um? Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin im Studio Mexiko, die war vor kurzem in Haiti und in der Dominikanischen Republik. Hi Marie.
Hallo.
Fritz, den wir ja am Anfang schon gehört haben, der ist ja Grenzgänger. Also er ist in Haiti geboren, aufgewachsen, aber der ist ja seit Jahren auch schon in der Dominikanischen Republik zu Hause. Wo habt ihr den denn kennengelernt und wie kam es überhaupt dazu, dass er in der Dominikanischen Republik arbeitet?
Also wir haben Fritz in Las Terrenas getroffen. Das ist ein sehr schöner Touristenort an der nördlichen Küste der Dominikanischen Republik. Fritz ist da vor ein paar Jahren hängen geblieben eigentlich. Also er kommt aus Cap-Haïtien in Haiti, ist immer mal wieder in die Dominikanische Republik gereist, hat dann dort eigentlich durch einen Zufall Kitesurfen gelernt und hat dann irgendwie so die Idee entwickelt, selber in der Kite-Schule zu arbeiten. Und ja, hat sich diesen Traum auch erfüllt letztendlich. Und wir haben ihn dort ja an einem wirklich sehr schönen Strand getroffen, also wie aus dem Urlaubskatalog mit Palmen, weißem Sand, türkisem Wasser und auch sehr gutem Wind. Und Fritz hat sich quasi ja dort sein Leben aufgebaut, hat ein kleines Häuschen selbst gebaut mit seiner Frau, die kommt auch aus Haiti, leben sie ein bisschen im Hinterland, also im Grünen, ihr Sohn ist auch noch da. Er wirkt sehr glücklich dort in der Dominikanischen Republik, ist super lustiger Mensch. Ich habe auch eine Kite-Stunde bei ihm genommen und er ist wirklich ein super Lehrer, aber er hat auch gleichzeitig immer so ein bisschen eine Wehmut in sich oder man merkt auch eine gewisse Traurigkeit über den Zustand seines Landes Haiti, weil er oft gesagt hat, eigentlich ist es in Haiti ja genauso schön und wir haben das gleiche Potenzial, die gleichen Strände, den gleichen Wind oder besseren Wind, aber wir schaffen es einfach nicht, in Haiti gerade aus der Krise zu kommen.
Ist das gängig, also Haitianerinnen und Haitianer als Arbeitskräfte in der Dominikanischen Republik?
Ja, total gängig, weil also die Länder teilen sich ja eine Insel. Man ist quasi nur wenige Autostunden voneinander entfernt. Offiziell gibt es eine 500.000 bis 700.000 Haitianerinnen und Haitianer in der Dominikanischen Republik. In der Realität dürften das deutlich mehr Menschen sein. Das ist super schwer zu erfassen, weil viele Menschen aus Haiti ohne Dokumente leben oder undokumentiert eben in der Dominikanischen Republik sind. Sie haben auch kaum eine Chance, ihre Dokumente zu erneuern. Also einen Pass in Haiti zu machen, das ist eigentlich ein unmögliches Unterfangen derzeit. Und die Dominikanische Republik hat derzeit kein Interesse, ihnen neue Dokumente auszustellen. Das heißt, viele leben ja sozusagen in so einer Art Schattenwelt, im Verdeckten. Sie arbeiten schwarz, oft eben auf dem Bau oder auf den Zuckerrohrfeldern in der Dominikanischen Republik. Also eigentlich schuften sie mit für den Wohlstand ihres Nachbarlandes, kann man sagen.
Habt ihr davon auch was mitbekommen?
Ja, das sieht man sofort. Also, dass wenn man sich ein bisschen außerhalb der Touristenmeilen bewegt, etwas außerhalb von Punta Cana zum Beispiel. Punta Cana ist ja vielen ein Begriff, weil es quasi der Klassiker des Karibikurlaubs ist. Aber sobald man sich ein bisschen wegbewegt von den Touristränden, sieht man an einer Schnellstraße frühmorgens so eine Art Sammelstelle für Billigarbeiter aus Haiti. Das sind alles Männer, die arbeiten auf dem Bau, warten dort mit ihren Helmen und mit Maßbändern in der Hand und werden dann ja von LKW und Pickups eingesammelt. Manche haben einen kurzzeitigen Vertrag oder halt Abmachungen mit den jeweiligen Bauherren oder Firmen. Andere suchen von Tag zu Tag Arbeit. Was alle vereint, ist immer eine Unsicherheit vor Abschiebung, denn eigentlich alle erzählen uns, dass sie schon mal Probleme mit der Migrationsbehörde hatten, dass sie ihnen manchmal die Türen eintreten, ihre Sachen durchsuchen zu Hause, ihnen das Geld wegnehmen, das Handy wegnehmen. Also das haben wir immer wieder gehört. Wir haben auch gehört, dass wenn dominikanische Unternehmer sie nicht bezahlen wollen, dass diese Unternehmer dann einfach die Migrationsbehörde anrufen und die Haitianer einfach mitnehmen und abschieben lassen. Denn der Abschiebedruck ist deutlich gestiegen in den vergangenen Jahren. Trotz der katastrophalen Lage in Haiti lässt die Dominikanische Republik massiv nach dort abschieben.
Die beiden Länder haben ungefähr die gleiche Einwohnerzahl. 11 Millionen Menschen. In Haiti liegt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen allerdings nur bei $1,80. In der Dominikanischen Republik bei mehr als $11 am Tag. Und die haitianischen Arbeitskräfte, die tragen maßgeblich zum Wirtschaftsboom der Dominikanischen Republik bei. Das Bruttoinlandsprodukt ist 5-mal so groß wie in Haiti. Ihr habt ja Fritz begleitet zu seiner Familie, die wohnt weiterhin in Haiti. Wie einfach ist so ein Grenzübertritt überhaupt möglich?
Die Lage an der Grenze haben wir als ziemlich angespannt erlebt. Wir waren an einem Freitag da, das ist eben Markttag, wo sehr viele Haitianerinnen und Haitianer über die Grenze kommen. Entsprechend ist der Grenzübergang massiv bewacht, also mit wahnsinnig viel Militär. Die stehen da auch rum mit Peitschen und Stöcken in der Hand. Die benutzen sie auch, um den Menschenstrom teilweise zu kontrollieren. Also schlagen die Menschen durchaus auch. Und insgesamt kann man sagen, ist die Überquerung der Grenze nach Haiti für Fritz natürlich sehr einfach, weil er ist ja Haitianer. Bei ihm ist immer die Frage, kommt er wieder zurück? Er hat eine Arbeitserlaubnis in der Dominikanischen Republik. Aber man weiß eben nie, also weil natürlich auch Haitianer sehr großer Willkür ausgesetzt sind dort an der Grenze. Und für uns war es relativ kompliziert. Also wir brauchten tatsächlich eine Erlaubnis der Dominikanischen Republik, die Grenze zu Fuß Richtung Haiti zu überqueren. Wir wurden an der Grenze, also vor dem Übertritt, mehrfach angehalten von Militärs und auch vom Geheimdienst. Die haben unsere Pässe mehrfach fotografiert, also sicher 5-mal. Und als wir es dann geschafft hatten, war es in Haiti eigentlich sehr einfach. Also die haben uns dann einfach den Eingangsstempel gegeben und Bienvenue gesagt und dann waren wir halt drüben.
Ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich ein starker Kontrast für dich, wenn man aus der Dominikanischen Republik dann nach Haiti kommt, oder?
Also es ist jetzt nicht so, dass man vom Touri-Strand 10 Meter läuft und im Chaos steht. Also man sieht auf der dominikanischen Seite schon, dass Polizei präsent ist, dass es geordnet zugeht, dass Militär präsent ist. Und als wir dann rübergelaufen sind, in Haiti war eigentlich das Erste, was mir auch aufgefallen ist, dass überall irgendwie Müll schon mal kokelt. Also man sieht eigentlich sofort, dass Haiti ein massives Müllproblem hat. Und das ist natürlich einfach auch ja emblematisch für einen ja zusammengebrochenen Staat und für eine staatliche Ordnung, ne, dass es keine Müllabfuhr gibt. Und dann sind wir von der Grenzstadt erstmal nach Cap-Haïtien gefahren. Das ist ungefähr 1 Stunde Fahrt. Das unterscheidet sich erstmal nicht so sehr von der Dominikanischen Republik. Es ist relativ grün, ruhig. Manchmal sieht man kleine Dörfer. Man kann dort die Armut schon erahnen. Also da hängen auch mehr Leute auf der Straße rum, auch Kinder. Man sieht einfach schon, es gibt wahrscheinlich weniger zu tun, weniger Jobs. Und wir hatten vorsichtshalber einen Begleitschutz unterwegs in Form von 2 Polizisten. Das haben wir an der Stelle vorsichtshalber gemacht tatsächlich, weil wir mit viel Equipment unterwegs waren. Normalerweise gilt der Norden noch als sicher, also die Gangs sind da nicht präsent, die ja Port-au-Prince fest in der Hand haben. Aber wir wollten uns eben eher gegen Diebstahl oder einen Überfall absichern.
Mhm. Ich habe gelesen, in den 70er, 80er Jahren, da war Haiti ja mal ein richtiges Reiseziel. Also ich glaube, sogar der ehemalige US-Präsident Clinton hat da mal geurlaubt. Das klingt ja heute komplett unvorstellbar, oder?
Ja, unvorstellbar. Also allein die Anreise ist ja so kompliziert und auch irgendwie umständlich. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Haiti ab. Also du hast gesagt, also früher war das ganz anders. Die Clintons waren da, Mick Jagger war da in den 70er und 80er Jahren in Port-au-Prince, in einem super berühmten Hotel, das inzwischen übrigens auch bei einem Gangangriff zerstört wurde oder bei Gefechten zwischen Gangs und der Polizei. Es gab eine Zeit, in der der Tourismus blühte in Haiti, wobei man halt auch sagen muss, dass damals die politische Lage auch kompliziert war. Also damals regierten Diktatoren, die Familie Duvalier, also erst der Vater, dann der Sohn. Es gab quasi politische Ruhe, in Anführungsstrichen, weil die Menschen faktisch unterdrückt wurden. Und als dann Mitte der 80er Jahre eben die Unzufriedenheit wuchs, Proteste wuchsen gegen die wirtschaftliche Not und auch gegen die Menschenrechtsverletzungen, wurde eben quasi Jean-Claude Duvalier gestürzt, der Diktator. Und was dann folgte, war aber eine Zeit von politischer Instabilität, von Krisen, auch von einer AIDS-Krise. Und das ließ dann eben insgesamt den Tourismus einbrechen.
Zuerst mal führte euch eure Reiseroute ja sozusagen in Fritz' Heimatstadt Cap-Haïtien. Wie sieht es denn da aus, wo Fritz aufgewachsen ist?
Also Cap-Haïtien ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Sie ist direkt am Meer gelegen. Es gibt theoretisch eine Promenade. Die ist aber komplett zugemüllt. Die Infrastruktur ist marode, verfallen, die Straßen sind schlecht, auch teilweise völlig verstopft mit Motorrad und Autos. Fritz' Familie lebt ziemlich solide, ein bisschen oberhalb am Hang. Die haben ein richtiges Haus, gemauert, Wohnzimmer, kleine Küche, oben mehrere Zimmer. Also leben da recht sicher. Sie haben uns auch was gekocht, sind super gastfreundlich gewesen mit uns. Also haben uns so typisches Rührei gemacht und Nudeln und waren sehr, sehr herzlich. Obwohl wir uns gar nicht so richtig verstanden haben, weil sie überwiegend Kreol gesprochen haben und wir immer über Fritz und hin und her übersetzt haben und ja, so ein bisschen Französisch, was wir halt noch konnten. Wir wollten natürlich auch wissen, wie schwierig ist das Leben dort derzeit und wie kommt man überhaupt klar in so einem ja eigentlich gescheiterten Staat, wenn man so möchte. Und da hat uns Fritz' Mutter erzählt, dass sie doch mit sehr vielen Alltagsproblemen zu kämpfen haben.
Also das größte Problem ist, wenn es regnet und das Wasser den Berg herunterkommt. Dann wird der ganze Müll auf die Straße gespült und es gibt Probleme mit dem Verkehr. Ja, der Verkehr kommt zum Erliegen. Und mit der Sicherheit, na, das ist so eine Sache mit den ganzen Schwierigkeiten im Land. Außerdem gibt es seit Jahren keinen Strom mehr in der ganzen Stadt.
Also die Familie sagt halt, dass sie quasi seit der Ermordung des letzten gewählten Präsidenten, Jovenel Moïse, also seit 2021 keinen Strom mehr haben. Also die haben sich jetzt irgendwie Solarpanels besorgt und sind quasi Selbstversorger geworden. Aber das ist ja also so ganz basale ja, Grundservices quasi einer Stadt, einer Gemeinde funktionieren eben nicht mehr. Und die Eltern haben ja ihr Land auch in ganz unterschiedlichen Zeiten erlebt und auch in der Blüte quasi. Und die waren schon sehr traurig und auch angefasst von der Lage in ihrem Land. Sie leben jetzt in Cap-Haïtien noch relativ sicher, weil die Gangs dort halt noch nicht angekommen sind, aber verfolgen natürlich die Nachrichten. Ja, sind einfach sehr traurig, dass ihr Land nicht aus der Krise kommt. Das haben sie uns mehrfach gesagt.
Du hast gerade die Gangs schon angesprochen. Ich glaube, 150 verschiedene Banden sollen ja in Haiti agieren. Mal kooperieren sie, mal bekriegen sie sich. Wenn der Alltag so unberechenbar ist, wie leben die Menschen dort? Und wenn es gar keine staatlichen Strukturen gibt?
Ja, das ist ein super schwieriges Leben, einfach geprägt von ständiger Angst auch, ob man es zur Arbeit schafft, wenn man dann überhaupt noch eine Arbeit hat, ob man dort ankommt, ob man wieder zurückkommt, ob vielleicht das eigene Viertel, wenn es noch nicht gangkontrolliert ist, als nächstes angegriffen wird. Man ist ständig in Gefahr, überfallen zu werden. Frauen und Kinder werden ja oft vergewaltigt. Die Gewalt ist einfach allgegenwärtig in Port-au-Prince. Im vergangenen Jahr gab es 5.600 Tote in Haiti. Dieses Jahr allein zwischen April und Juni schon wieder 1.500 Tote. Also es wird einfach nicht wirklich besser. Und jetzt aktuell gab es zum Beispiel auch einen Überfall auf ein Kinderheim in der Nähe von Port-au-Prince in Kenskov. Das ist auch so emblematisch einfach. Also Port-au-Prince ist so ein bisschen am Hang gebaut. Wenn man sich das so vorstellen kann, wie in so einem Art U. Unten ist das Hafengebiet, was ohnehin schon fest in Hand von Gangs ist und auch so das Drumherum. Aber früher war es so, je höher man kam an diesem Hang, desto sicherer wurde es eigentlich. Es ist so emblematisch dafür, wie krass sich die Sicherheitslage geändert hat, weil die Gangs einfach immer weiter an Gelände gewonnen haben. Jetzt eben diese Entführungen und das zeigt eben ja, die Banden, die Kriminellen rücken weiter vor.
Ihr wart ja in der Hauptstadt Port-au-Prince auch. Als ihr gedreht habt, konntet ihr da gar nicht mit einem normalen Flugzeug hin, weil der Flughafen auch immer wieder von Gangs beschossen wurde. Und ihr wart mit den Vereinten Nationen unterwegs, unter anderem ja in einer Notunterkunft für Geflüchtete.
Wir werden jetzt echt harte Bedingungen sehen. Es gibt keine sanitären Anlagen. Leute schlafen auf dem Boden.
So do you recommend any? Müssen wir irgendwie aufpassen, also nichts anfassen und so?
Ja, genau. Und bleibt mit den Händen weg von eurem Mund.
Wir haben da gerade einen Mitarbeiter des Welternährungsprogramms gehört. Die haben uns mitgenommen in eine Flüchtlingsunterkunft. Und als wir die besucht haben, gab es dort schon 12 Cholera-Fälle. Einfach weil die sanitären Bedingungen dort so katastrophal sind. Dort leben 3600 Menschen auf engstem Raum, in so einer Art ja, Schulgebäude sieht es ein bisschen aus. Die Räume versucht man so zu teilen mit Laken, damit man so ein bisschen Privatsphäre hat. Einige kochen drin mit Kohle, also das ist auch sehr gefährlich, natürlich Brandgefahr. Und es gibt, also wie erwähnt, kaum sanitäre Anlagen. Nur 11 Toiletten für all die Menschen, keine richtigen Duschen. Abwässer werden draußen irgendwo hingekippt. Und die Menschen, die dort sind, sind eben alle aus Port-au-Prince innerhalb der Stadt vertrieben worden, weil ihre Stadtviertel von Gangs angegriffen und überrannt wurden. Manche wurden auch mehrfach schon vertrieben innerhalb von Port-au-Prince. Einige haben uns erzählt, sie haben bei Schießereien gesehen, wie Freunde erschossen wurden, wie Familienmitglieder erschossen wurden. Viele kommen nur mit dem, was sie am Körper tragen, sind weggerannt und bekommen natürlich überhaupt gar keine adäquate psychologische Betreuung dort. Also die NGOs versuchen eben, was geht, aber der Andrang ist einfach so groß, dass man dem fast gar nicht gerecht werden kann.
Lass uns doch vielleicht nochmal gucken, wie groß dieses Problem ist, weil es sind ja unglaublich viele Menschen im eigenen Land auf der Flucht.
Ja, inzwischen ist jeder Zehnte im eigenen Land in Haiti auf der Flucht, also ungefähr 1,3 Millionen Binnenflüchtlinge gibt es inzwischen. Und also dieses Camp, was wir gesehen haben, ist halt eins von Dutzenden, eins von ganz vielen in der ganzen Stadt. Oft sind die Menschen auch mehrfach vertrieben von einem Camp ins nächste. Selbst die Ärztin, die dort behandelt hat in dieser mobilen Klinik, hat uns erzählt, sie selber Opfer von Vertreibung gewesen, weil die Gangs eben auch ihr Viertel angegriffen hatten. Und trotzdem war sie eben bereit zu helfen und also mit ihrem eigenen Trauma quasi im Rücken hat sie trotzdem noch die Kraft gehabt, anderen Menschen in dieser Unterkunft zu helfen, denen es eben schlechter ging. Das war sehr beeindruckend.
Wir haben ja im Februar schon mal gesprochen zu Haiti und da ist mir eine Zahl irgendwie im Gedächtnis kleben geblieben. Ein 1000-prozentiger Anstieg bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Da habe ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt nochmal hier so lese. Warum ist dieser Anstieg so riesig und kann irgendjemand was dagegen tun?
Ich glaube, der Anstieg ist so riesig, weil einfach die Gewalt so extrem eskaliert und einfach auch die Hemmschwellen derzeit so gesunken sind bei den Gangs, also die wirklich diese Stadt Port-au-Prince mit einer unfassbaren Gewalt überziehen und eben auch Vergewaltigungen gegen Kinder massiv nutzen zur Einschüchterung, also die dann auch teilweise die Kinder vergewaltigen vor ihren Eltern oder auch die Mütter vor ihren Kindern. Also das sind ganz ja entsetzliche Szenen einfach. Und was kann man dagegen tun? Also die Hilfsorganisationen versuchen natürlich irgendwie diese Menschen aufzufangen. Die Ärzte ohne Grenzen haben eine Klinik speziell sozusagen für Vergewaltigungsopfer auch, die dort psychologische Unterstützung und Therapieangebote kriegen. Aber das ist natürlich längst nicht der Nachfrage angemessen. Und die Dunkelziffer ist ja oft noch viel größer als das, was man eigentlich weiß. Also es ist ein massives Problem und eine totale Entgrenzung der Gewalt in Port-au-Prince. Als wir unterwegs waren mit den Ärzten ohne Grenzen, die haben uns mitgenommen in ein gangkontrolliertes Gebiet und wir haben an ganz vielen Ecken junge Männer, vielleicht 16, 17 Jahre alt, gesehen mit wirklich schweren Waffen, die dort halt ja schmierig standen und geguckt haben, wer da rein und raus fährt. Also die Ärzte ohne Grenzen fahren in nicht gepanzerten Wagen. Man sieht die Menschen, die in dem Auto sitzen, sehr gut von draußen. Aber so ein bisschen mulmig habe ich mich da ehrlicherweise dann schon gefühlt. Also so nah habe ich das vorher auch noch nicht gesehen.
Vor allen Dingen so junge Kinder ja im Prinzip noch, ne? Wenn du sagst, ja. Junge mit 16, 17 Jahren, ist ja noch extrem jung. Mhm.
Ja, also UNICEF hat vor kurzem auch Zahlen veröffentlicht, dass ungefähr jedes zweite Gangmitglied minderjährig ist, dass auch teilweise schon Kinder ab 8 Jahren rekrutiert werden. Diese ganze Gewalt schafft natürlich auch kaputte Familien. Teilweise sind die Eltern ermordet worden, die Kinder sind irgendwie auf der Straße, sich selbst überlassen und dann natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Gangs, die sie dann rekrutieren. Und so ja, nähert sich dieses System irgendwie derzeit von selber ein Stück weit. Und deswegen sind auch so viele Jugendliche in den Gangs.
Vielen Dank an Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin im Studio Mexiko. Und wenn ihr mehr hören wollt zur Macht der Gangs, dann hört doch gern mal in unsere Haiti-Folge aus dem Februar rein. Da lernen wir auch kennen, wie der Gangleader Jimmy Cherizier so tickt. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Und da findet ihr übrigens auch den Link zu Maries Doku aus Haiti, die sie für den Weltspiegel gemacht hat. Danke, Marie.
Sehr gerne.
Wie kann es eigentlich sein, dass sich Haiti und die Dominikanische Republik so unterschiedlich entwickelt haben? Warum ist Haiti bis heute nicht wirklich frei? Darüber spreche ich jetzt mit Katja Maurer, die jahrelang für die Hilfsorganisation Medico International gearbeitet hat, mit Schwerpunkt Haiti. Frau Maurer, wie schätzen Sie denn die Situation vor Ort in Haiti gerade ein?
Die humanitäre Situation in Haiti kann man durchaus vergleichen mit der humanitären Situation in Gaza. Die medizinischen Einrichtungen sind fast alle geschlossen. Es kommt keine medizinischen Hilfsgüter nach Haiti. Es gibt 1 Million Vertriebene in Haiti, also intern Vertriebene, die in unter elenden Bedingungen überleben. Gangs kontrollieren 90% der Hauptstadt und die Hauptstadt ist eben auch das Versorgungszentrum für das ganze Land. Wir haben also hier eine ähnlich dramatische Situation wie an den schweren Krisenorten der Welt.
Von unserer Korrespondentin haben wir eben gehört, die war kürzlich vor Ort und hat berichtet, die war in so einem Zentrum für die intern vertriebenen Menschen, also in so einem Flüchtlingslager, und hat gesagt, es gibt aktive Cholerafälle da. Was sagt das über das Land und über das Gesundheitssystem aus?
Es gibt Cholerafälle, es gibt keine medizinische Versorgung für AIDS-Kranke, weil die US-Regierung zum Beispiel die ganzen AIDS-Programme gestrichen hat und Haiti ist ein Land mit sehr viel AIDS. Haiti hat kein funktionierendes Staatswesen mehr. Und das liegt nicht alleine an den Gangs. Die Gangs sind Ausdruck eines völligen Verfalls des Landes, an dem die internationale Intervention beteiligt ist. Ja, also wenn man das jetzt nur auf das Phänomen reduziert, dann hat man das Gefühl, na, die kriegen das nicht hin. Aber das hat eine unheimlich lange Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte der systematischen Entmachtung der Haitianer selbst.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich würde gerne mit Ihnen zusammen so ein bisschen Ursachenforschung betreiben und über die Ursachen sprechen. Also was ist denn aus Ihrer Sicht das wesentliche Problem? Warum ist die Situation in Haiti so dramatisch, wie Sie sie gerade geschildert haben? Vor allem ja, wenn man es vergleicht mit der Dominikanischen Republik gleich nebenan, also dem Nachbarland auf derselben Insel. Was sind aus Ihrer Sicht da die wesentlichen Gründe?
Die wesentlichen Gründe bestehen darin, dass Haiti ein Land ist, das sich einmal selbst befreit hat von der Kolonisation. Das war die reichste Kolonie Frankreichs und haitianische Sklaven haben den Aufstand gemacht und haben sozusagen das Recht der französischen Revolution auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für sich selbst beansprucht und durchgesetzt. Damit begann allerdings eine beispiellose Isolation Haitis. Haiti hatte enorme Auslandsschulden bei Frankreich, die Frankreich erhoben hat für entgangene Gewinne der Kolonisatoren aus Sklavenarbeit und die Haiti bis Ende 1945 zurückbezahlt hat. Also Haiti wurde ökonomisch weiterhin wie eine Kolonie ausgebeutet, weil die mussten einfach alles, was sie hatten, auf dem internationalen Markt zu verkaufen, um die Schulden zurückzubezahlen. Und das hat zu großen Krisen in Haiti geführt und zu sehr vielen internationalen Interventionen. Allein die USA haben das Land fast 30 Jahre besetzt und haben gesagt, Haiti ist nichts anderes als ein Arbeitskräftereservoir. Und das ist auch heute noch der Fall. Es leben etwa 1 Million Haitianer in der Dominikanischen Republik. Die leben dort seit den 1920er Jahren. Sie sind wesentlich beteiligt an dem Aufbau des Reichtums in der Dominikanischen Republik, aber wurden also wirklich unter elenden Bedingungen ausgebeutet, erst in den Zuckerrohrplantagen und heute in den Touristenressorts in der Dominikanischen Republik. Also von daher kann man den Reichtum der Dominikanischen Republik nicht ohne die Armut Haitis erzählen. Und nicht, weil die Dominikanische Republik so toll ist und Haiti so schlimm, sondern weil die Armut der einen mit dem Reichtum der anderen zusammenhängt.
War Haiti jemals frei?
Es war natürlich trotzdem frei, ja, das merkt man auch in Haiti, weil der Bezug auf die Selbstbefreiung eigentlich nach wie vor in Haiti eine extrem große Rolle spielt. Nur die Katastrophen haben das alles überwölbt. Der jüngste und schwerste Einschnitt in der Geschichte Haitis war das Erdbeben 2010, bei dem faktisch die gesamte Hauptstadt zerstört wurde und über 200.000 Menschen ums Leben kamen. Damals gab es weltweit eine große Solidaritätswelle mit Haiti. Es wurden sehr viele Gelder zur Verfügung gestellt, die aber leider nicht genutzt wurden, um Haiti neu aufzubauen. Die Gelder kamen wesentlich ausländischen Hilfsorganisationen und Firmen zugute. Es gibt Untersuchungen der Menschenrechtsorganisationen in Haiti, die davon reden, dass 80% der Hilfsgelder wieder zurückgeführt wurden über Gewinne oder über Gehälter, während in Haiti selbst eigentlich nur erzwungen wurde, dass es einen Präsidenten geben soll, der das Programm hatte, Haiti is open for business. Ja? Also alles wird geregelt durch den freien Markt. Und das war die endgültige Zerstörung Haitis.
Wenn wir auf Frankreich schauen, als ehemalige Kolonialmacht, welche Verantwortung oder Schuld trägt das Land? Und um auch nach vorne zu gucken, wie sieht's an der Stelle da mit einer Aufarbeitung aus?
Also das war über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man ja sagen, äußerst kompliziert. Und Frankreich hat jede Verantwortung abgelehnt. Tatsächlich ist jetzt ein Beschluss der Nationalversammlung in Frankreich zustande gekommen, der diese illegitime Verschuldung Haitis aufarbeiten soll und wo es auch darum gehen soll, eventuell über eine Form von Entschädigungszahlungen zu sprechen. Das trifft aber leider in Haiti auf einen nicht existenten Staat, auf eine zerstörte Zivilgesellschaft. Es kommt einfach viele Jahrzehnte zu spät.
Es lebt ja eine 500.000 Haitianer und Haitianerinnen leben mit einem besonderen Schutzstatus in den USA. Das ist damals nach dem Erdbeben auch so eingerichtet worden. Die Regierung von Donald Trump will diesen Schutz aufheben. Was heißt das für die Menschen?
Die USA sind ja neben Kanada eigentlich das wichtigste Auswanderungsland Haitis und neben der Dominikanischen Republik. Also wenn man Haiti verstehen will, muss man eigentlich von dem Territorium Haitis sich verabschieden und verstehen, dass das eine transnationale Gesellschaft ist. Ja, also Haiti lebt von den Rücküberweisungen der ausländischen Migranten etc. Also alle Versuche, haitianische Migranten aus der Dominikanischen Republik oder aus den USA abzuschieben, verschärfen die dramatische Situation in Haiti. Trump hatte ja in seinem Wahlkampf, spielte anti-haitianische Ressentiments eine Riesenrolle. Er hat ja gesagt, dass die Katzen der Amerikaner essen und so, also war ja wirklich... Jetzt sollte der Schutzstatus aufgehoben werden. Gott sei Dank hat ein Gericht in den USA diesen Schutzstatus auf Februar nächsten Jahres verlängert und offensichtlich kann auch die Trump-Administration dagegen nichts unternehmen. Aber schon unter Biden gab es regelmäßig Deportationsflüge nach Haiti, sogar in größerem Ausmaße als unter Trump. Also die Migrationsfrage bleibt zentral. Die Dominikanische Republik baut eine Mauer entlang der viele hundert Kilometer langen Grenze. Das ist natürlich alles Symbolpolitik, denn sowohl die dominikanische Wirtschaft als auch die US-amerikanische Wirtschaft hängt parallel von haitianischer Einwanderung ab. Also die Leute, die legal unter den beiden Programmen in die USA ausgewandert sind und deren Schutzstatus jetzt in Frage steht, sind gleichzeitig Beschäftigte im Gesundheitswesen und die USA brauchen die dringend.
Was müsste denn passieren, damit sich die Situation in Haiti ändert?
Also es müsste eine komplette Wende in der internationalen Politik geben. Haiti braucht dringend Unterstützung durchs Ausland, aber diese Unterstützung kann nicht in der Dominanz, in der Kontrolle bestehen, ja, sondern man müsste wirklich die Kräfte unterstützen, die es gibt in Haiti, die für Haiti denken. Es gibt immer wieder Initiativen, die versuchen, langfristige Pläne für Haiti zu entwickeln. Es muss ein Rechtssystem unterstützt werden. Also es muss Gerichtsurteile geben, sowohl gegen die Gangs, aber auch gegen haitianische Politiker, die die Ganggewalt überhaupt erst ins Leben gerufen haben, gegen haitianische Wirtschaftsleute. Das ist möglich, aber das muss man dann auch unterstützen wollen. Dafür braucht man einen langen Atem. Aber das Ausland agiert nur mit der Angst, das Problem Haitis könne auf sie überschwappen. Also die haben ein reines Sicherheitskonzept, was ihre eigene Sicherheit anbetrifft. Aber es muss ja um die Sicherheit der Haitianerinnen und Haitianer gehen. Aus diesem Blickwinkel muss man auf Haiti schauen. Nicht mit dem Blick der eigenen Sicherheit, ich will die Ganggewalt nicht haben. So wird man sie nicht loswerden.
Jetzt versuchen wir am Ende unseres Podcasts ganz oft noch irgendwie einen, sagen wir, positiven Ausblick zu finden. Das ist natürlich bei einem Thema wie jetzt Haiti total schwierig. Aber gibt es vielleicht trotzdem irgendwas, wo Sie sagen, ah, da habe ich ein Fünkchen Hoffnung oder das und das stimmt mich optimistisch?
Also von Optimismus würde ich natürlich im Falle Haitis nicht reden. Aber was Haiti immer ausgezeichnet hat, ist ein extrem lebendiges kulturelles Leben. Und das ist auch transnational. Es gibt also fantastische Schriftsteller, es gibt hervorragende Musiker, die alle auch ihre Kultur bewahren, ihre Bücher übrigens auch über die Gangs, über das Leben in Elendsvierteln schreiben, weil die zum Teil selbst aus diesen Vierteln kommen, die Poesie betreiben und diese Poesie an die Häuserwände schreiben, die in Haiti sitzen und philosophische Salons durchführen, von denen man nichts wissen darf, aber die sich sehr wohl unterhalten über die Situation in ihrem Land. Und diese Leute werden, wenn eines Tages das Wunder geschieht und sich die Situation in Haiti ändert und sie muss sich irgendwann ändern, ja, werden die bereitstehen und werden eine ganz eigene und andere Sprache haben, um in dieser Situation dann handeln zu können.
Vielen Dank an Katja Maurer, die lange für die Hilfsorganisation Medico International gearbeitet hat mit Schwerpunkt Haiti. Und jetzt haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, den 14. August, da könnt ihr beim Weltspiegel-Podcast wieder live dabei sein. Dieses Mal in München. Das Thema 10 Jahre Sommer der Migration. Meine Kollegin Nathalie Amiri spricht mit der ehemaligen und mit der aktuellen ARD-Korrespondentin im Studio Wien. Denn dieses Studio ist für die Berichterstattung entlang der Balkanroute verantwortlich. Und was wurde eigentlich aus den Geflüchteten, die damals nach Deutschland kamen? Das erzählt uns einer, der selbst über die Balkanroute zu uns gelangt ist. Alle Infos und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war der 7. August. Ich bin Joanna Jeschke.